Wir schreiben das Jahr 2025 und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Ein fröhliches und gesundes neues Jahr. Ja, und bei mir ist schon das eingetreten, wo ich letztens noch meine Späßchen drüber gemacht hat, wenn man so von 100 auf 0 runterfährt, schwuppsdiwupps ist die Erkältung da. Es liegt also nicht am vielen Glühwein, den ich in den letzten Tagen getrunken habe. Es ist einfach schlichtweg eine Erkältung, daher die leichte Reibeisenstimme. Aber Alex, wir sind ja auch in den kommenden 12 Monaten dafür da, jeden Samstag die Tipps an den Mann und an die Frau zu bringen und befinden uns gerade in einem wirklich tollen Event, in einer Neujahrsaktion, wo wir euch helfen möchten, zu starten und nicht zu warten. Und da gibt's heute Folge 2. Du hast allerdings gesagt, es wird jetzt ein wenig komplexer.
Ja, Thorsten. Auch erstmal von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr an alle und euch da draußen. Und Thorsten, gute Besserung. Was am wichtigsten ist, und das ist genau der Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, starten statt warten. Denn es geht mir unendlich auf die Nerven, dass alle Deutschen jedes Jahr wieder tolle Vorsätze haben. Und wer unsere letzte Folge noch nicht gehört hat, unbedingt noch mal reinhören, die Ende letzten Jahres 2024 lief. Aber diese neuen Regeln, die sich ausgedacht haben, nie einhalten und nie in die Umsetzung kommen, weil sie einfach viel zu allgemein formuliert sind. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir haben nichts von diesen Vorsätzen wie ausreichend trinken, genügend schlafen und weniger Stress. Nein, die müssen präziser kommen und darum wollen wir uns unbedingt kümmern.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Starten statt warten, Teil 2. Es wird spannend und wir hoffen natürlich, dass ihr die Tipps aus unserem ersten Teil schon ein wenig umgesetzt habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hört euch gleich die Folge im Anschluss an und könnt die wunderbar implementieren in euren Alltag. Und heute, ja, starten wir diesen zweiten Teil unserer Aktion mit dem Thema regelmäßige Mahlzeiten. Da mag man sich jetzt denken, naja, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe so viel Stress. Da wollen wir euch ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber zunächst mal müssen wir natürlich klären, Alex, warum sind denn regelmäßige Mahlzeiten überhaupt so wichtig für eine, ja, ich sag mal, gesunde Routine?
Ja, es ist ganz entscheidend, regelmäßige Mahlzeiten zu haben. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass man da wirklich die Uhr nimmt und sagt, um 8 Uhr, um 12 Uhr, um und so weiter. Darum geht es nicht. Aber zumindest, dass ich sie regelmäßig über den Tag verteile, mit einer gesunden Menge an Kalorien, die ich möglichst gut auch auf die 3 Mahlzeiten verteile. Weil es ist super wichtig, den Blutzuckerspiegel in einem gesunden Rahmen zu halten. Umso stabiler dein Blutzuckerspiegel ist, natürlich geht er immer hoch und runter, das ist ja auch gesund und normal, der soll ja nicht auf einer Linie bleiben. Aber wenn der in einem gesunden Rahmen bleibt, verhindert das ganze Leistungstiefs, du wirst weniger Heißhungerattacken bekommen, weniger Stimmungsschwankungen. Wenn ich regelmäßig etwas esse, sorgt mein Körper auch dafür, die wichtigen Hormone wie Insulin, Ghrelin, also das Hungerhormon, Leptin, Sättigungshormon einfach in einem stabilen Rhythmus zu halten. Und langfristig sorgt es auch sehr gut dafür, unser Gewicht in einem gesunden Bereich zu halten. Also die Gewichtskontrolle ist auch ein riesengroßer Vorteil. Deshalb bin ich ein so großer Freund von regelmäßigen Mahlzeiten.
Und die sind ja natürlich auch sehr wichtig. Wir haben ja in einer unserer Folgen mal darüber gesprochen, dass unser Stoffwechsel richtig rund läuft, wie so ein schöner Motor in unserem Körper.
Ja, das ist nämlich das Allerwichtigste dabei. Denn wenn ich unregelmäßige Mahlzeiten habe, störe ich einfach die Balance von meinem Blutzuckerspiegel. Und das führt wozu? Insulinresistenz. Was ist das? Die Vorstufe von Typ 2 Diabetes. Und das ist ganz, ganz entscheidend, das überhaupt zu wissen. Ich habe dazu extra mal 2 Studien herausgesucht, wo es darum ging, wie sich eine unregelmäßige Ernährung auf unseren Stoffwechsel auswirkt. Und bei der ersten Studie, das war so eine Crossover-Studie, da hat man einfach geschaut, das war jetzt im Vergleich dazu, war nur mit Frauen durchgeführt, ist aber erstmal egal, hat man geschaut, ob die regelmäßig oder unregelmäßig essen. Und bei sehr starken, unregelmäßigen Mahlzeiten stieg dieser nüchterne Insulinspiegel, also das heißt, was ich morgens für Insulinspiegel nach dem Aufstehen habe, um 26% an, was natürlich für die Fettverbrennung Gift ist. Und in einer zweiten Studie hat man dasselbe Spiel nochmal gemacht, 2 unterschiedliche Gruppen, die einen haben mal mehr gegessen, mal weniger gegessen, mal eine Mahlzeit weggelassen und die anderen haben kontinuierlich über 3 Mahlzeiten immer annähernd dieselbe Kalorienanzahl gegessen. Und man hat gesehen, in der Gruppe, die nur 3 gleiche Mahlzeiten hatte, ohne dass sie weniger Kalorien gegessen hat, ne, ganz wichtig, dass die im Schnitt 4-5 Kilo verloren haben und über 20-30% niedrigen Insulinspiegel hatten. Also das sind unglaubliche Werte, die ich erreiche, nur indem ich regelmäßig esse, anstatt mir dann zu sagen, ja, ich verkneife mir jetzt eine Mahlzeit, Wir haben ja auch schon in der Folge vor Weihnachten drüber gesprochen. Mit so das Schlimmste ist Dinner-Canceling, also Mahlzeiten komplett wegzulassen und dann bei der nächsten Mahlzeit wie so ein Scheunendrescher reinzufuttern.
Jetzt ist es ja nicht nur wichtig, dass wir regelmäßig unsere Mahlzeiten zu uns nehmen, sondern sie sollten natürlich in irgendeiner Form oder im besten Fall auch ausgewogen sein. Und ich glaube, ganz viele von uns kennen das auch. Man hat ja so diese Tage, die pickepacke voll sind und wo man irgendwie so nicht wirklich die Zeit findet, sich um eine wirklich schöne, ausgewogene Mahlzeit zu kümmern. Was kann ich denn in so Fällen tun? Gibt es da vielleicht irgendwie so einen Expertentipp, wenn ich jetzt unterwegs bin, viel Stress habe, wenig Zeit zum Essen habe, um das so ein bisschen auszubügeln?
Also erstmal, klingt jetzt ganz gemein, was ich sage, ist aber meine Meinung, läuft der Tag nicht so, wie du es wolltest, hast du was schlecht geplant. So, klingt jetzt richtig fies von mir, weil ich jetzt auch gemein bin. Aber natürlich kann ich verstehen, wenn es mal irgendwelche Vorfälle gibt, wie du kommst in Stau oder die Bahn fällt aus oder der Termin hat sich verschoben und dann lief das nicht so, obwohl du deinen Tag vorher so wunderschön geplant hast, hat es halt einfach nicht funktioniert. Das, was ich immer machen würde, ist, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, irgendwas zwischendurch zu snacken und wenn es nur ein Salat oder eine Suppe oder was anderes ist, dass du immer etwas dabei hast, was nicht einen extrem hohen Zuckeranteil hat. Ich kann mit ein bisschen Kohlenhydraten leben oder ähnlichem, aber nicht unbedingt extrem viel Zucker. Das heißt, ich möchte nicht dann den Schokoriegel von der Tanke oder vom Kiosk oder ähnliches haben. Aber einfaches Beispiel. Wir wollen ja hier auch mal aus dem Alltag plaudern. Ich habe zum Beispiel im Kofferraum ganz oft Äpfel, Bananen und Reiswaffeln. Das ist so mein zweiter Kühlschrank in Anführungsstrichen. So. Die liegen da immer hinten drin. Ich habe da so eine Box mit so Alltagsutensilien. Und da liegen zum Beispiel immer solche Snacks drin. Und wenn ich weiß, irgendwas funktioniert nicht, weiß ich immer, ich habe so etwas zur Verfügung. Entweder ein bisschen Obst oder etwas mit auch ein paar Kohlenhydraten, damit ich logischerweise ein paar Kalorien reinkriege, aber ohne großartig Zucker. Und das hält sich darin super. Gerade im Winter, Äpfel lieben so 5 bis 6 Grad Temperatur. Kann die ganze Zeit im Kofferraum wohnen, gar kein Problem. Das heißt, wenn ich einkaufen war, packe ich einen Teil meiner Sachen zu mir nach Hause in die Wohnung und der andere Rest bleibt in meinem Kofferraum. Klingt jetzt erstmal ganz banal, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch da draußen.
Also ich weiß auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, Alex, werde ich erstmal ein Bild von deinem Kofferraum machen mit dem Handy, damit ich das mal so auf dem Schirm habe. Also Reiswaffeln sind ja auch echt lecker so für unterwegs. Wäre ich direkt dabei. Ja, wir nennen das so ein bisschen die Gesund-Gefragt-Methode. In diesem Jahr in unserer Neujahrsaktion, wo wir in 3 aufeinander abgestimmten Folgen jeweils 5 Handlungsempfehlungen, Tipps mit an die Hand geben möchten, die ihr wirklich dann so nach und nach zu einer Gewohnheit macht in unserem Alltag nach den regelmäßigen Mahlzeiten, war uns das Thema Intervallfasten sehr, sehr wichtig. Ich habe es selbst auch schon mehrfach ausprobiert, bin da auch immer ganz gut mit gefahren. Aber das Intervallfasten ist ja auch nicht unbedingt für jeden geeignet und darum eben auch wichtig, dass wir jetzt mal drüber sprechen. Gibt es denn bestimmte Personengruppen, die da vielleicht eher von absehen sollten?
Ja, definitiv. Also, man muss schon sagen, dass Menschen mit Diabetes, logischerweise, weil es eine Stoffwechselerkrankung ist, oder auch wenn es psychosomatische Hintergründe hat oder ähnliches wie Essstörungen, die sollten es natürlich sein lassen. Das versteht sich, glaube ich, von alleine. Dann gibt es noch gewisse Risikogruppen, in dem Sinne Risikogruppen wie zum Beispiel Schwangere, Stillende, sollten möglichst auch auf Fasten verzichten, beziehungsweise sich halt vorher auch medizinisch beraten lassen, weil das natürlich nicht immer das Beste sein kann für den Nachwuchs. Das heißt, da muss man wirklich schauen, ob es Sinn macht. Es gibt auch gewisse Erkrankungen, wo das wirklich eine gute Idee ist. Das ist dann aber eine Rücksprache mit dem Arzt. Aber ansonsten kann das wirklich jeder machen, der bezüglich Stoffwechselerkrankungen jetzt kein großartiges Problem hat. Ist das eigentlich eine Methode, wo man sagen kann, die ist nahezu risikolos.
Es gibt ja auch verschiedene Modelle bzw. Phasen, wie man sich den Tag so stundenweise einteilt. Da macht Intervallfasten natürlich Sinn, es ein bisschen an den eigenen Arbeitstag oder an die Tagesgewohnheiten anzupassen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich finde es am entspanntesten, wenn man sich vielleicht so eine Woche raussucht, wo man frei hat, weil es ja auch erstmal eine Umstellung bedeutet. Und das kann einen natürlich beim normalen Tagesgeschehen oder gerade auch im Job so ein bisschen einschränken. Aber was ja immer favorisiert wird, ich glaube auch von dir, Alex, ist diese 16:8 Methode. Welche Vorteile hat die?
Ja, Thorsten, kannst du dir erstmal vielleicht im Vorhinein vorstellen, was der Unterschied ist? Weil ich könnte ja auch anders fasten. Ich könnte ja auch 3 Tage am Stück fasten. Was ist denn der Unterschied, wenn du 10 Stunden am Tag fastest oder 10 Tage am Stück fastest? Also kannst du dir vorstellen, was das für einen Unterschied für den Körper macht?
Also 10 Tage am Stück ist natürlich sehr, sehr radikal. Und ich sag mal, jemand, der jetzt in seinem Alltag vielleicht auch mal gerne ein paar Süßigkeiten snackt oder viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, der wird erstmal Monsterkopfschmerzen bekommen, die ich ja selbst beim Intervallfasten hatte. Und ich habe für mich selber festgestellt, dass das Intervallfasten genauso gut funktioniert hat wie mal eine klassische Fastenkur. Ich habe mich besser gefühlt. Ich hatte irgendwie zwischendurch mehr Kraft auch. Also ich hatte so den Eindruck, da sind noch so ein paar Kraftreserven und ich gehe nicht total auf dem Zahnfleisch.
Ja, genau. Und das ist eigentlich auch das, was die meisten sagen, was auch der riesengroße Vorteil ist. Das heißt, viele denken jetzt davon, das ist eine Diät oder zeitweise. Nee, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass man das sein ganzes Leben lang machen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man auch mal ein paar Ausnahmen haben darf und ein schönes Leben und dann kommt Silvester und ähnliches und ne, kann ich alles verstehen. Aber es ist besonders effektiv, weil es in den Alltag extrem gut integrierbar ist. Weil es reduziert ja nur das Zeitfenster, in dem ich esse. Ich muss ja nicht unbedingt extrem viel weniger essen. Ob sich das dadurch ergibt, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir wollen ja auch ehrlich sein, ich mache das auch nicht ganz so radikal. Ich mache nicht 16:8, ich mache 14:10. Also um eine Idee zu haben, weil viele mich ja auch fragen oder per Instagram oft schreiben, Alex, wie machst denn du das? Heißt ja nicht, dass das für jeden die beste Variante ist, aber ich habe ein 10-Stunden-Zeitfenster, in dem ich esse. Bei mir als Selbstständiger kann ich ja meinen Tag so ein bisschen bestimmen, wie der aussieht, aber ich fange zum Beispiel morgens erstmal an zu arbeiten, mache etwas, bin produktiv und ich frühstücke erst gegen 10 Uhr, vielleicht auch 11 Uhr. Und dann ist bei mir von 10 bis 20 Uhr quasi mein Zeitfenster zum Essen und so habe ich dann quasi Lücke bis zum nächsten Tag. Und bei mir sind 14 Stunden entspannt. Warum mache ich das? Weil man weiß, dass diese Autophagie, das ist dieser Zeitraum, wenn die Zellreinigung beginnt. Das heißt, die setzt so nach 12, 13 Stunden ein. Das heißt, dieses Zeitfenster muss es sein. Und nach 14 Stunden funktioniert die auf jeden Fall. Deshalb ist das das Zeitfenster, von dem ich weiß, da fängt der Körper garantiert an, seine Zellen zu reinigen, weil er lang genug ohne Nahrung war. Und was der zweite Vorteil davon ist, und das ist einer meiner riesengroßen Vorteile, die ich extrem wichtig finde, du hast keine Angst, Muskelmasse zu verlieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zum klassischen Fasten. Das heißt, die Vorteile liegen einfach extrem gut auf der Hand. Du kannst gut in den Alltag integrieren. Du hast eine gesunde Kalorienaufnahme, musst sie nicht extrem einschränken. Du verbesserst deinen Stoffwechsel, du stabilisierst deinen Blutzuckerspiegel und im Vergleich zum klassischen Fasten, wie gesagt, kein Verlust von Muskelmasse. Und wenn man sich Studien dazu anschaut, sind die wirklich beeindruckend. Denn nur Intervallfasten führt schon bei ganz vielen Menschen dazu. Ich habe extra so Meta-Analysen mir angeschaut, also wo man 50 Studien miteinander verglichen hat, dass die Insulinsensitivität, also wie mein Körper auf Insulin reagiert, sich um 20% verbessert hat und dass innerhalb von eines Jahres der Gewichtsverlust bei all den Probanden im Schnitt 5-8% des Körpergewichts war. Das klingt jetzt erstmal wenig, 5-8%, das sind aber 3-5 Kilo locker. Nur durch eine andere Essmethode.
Das Schöne ist ja, dass man in der Phase, wo man eben nicht isst, trotzdem trinken darf. Also Wasser ja sowieso. Und auch Tees sind ja erlaubt. Ich frage mich jetzt gerade, muss ich denn jetzt noch gezielt darauf achten, dass ich so ja während der Essensfenster so ein bisschen auswähle? Also es ist ja gerade wichtig, wenn ich esse, dass ich auch gute und genügend Nährstoffe zu mir nehme. Also wie sollte man dann in so einer Woche beispielsweise, wenn ich sage, ich mache jetzt 5 oder meinetwegen 7 Tage Intervallfasten, welche Lebensmittel sollten da so im Fokus stehen?
Das, was ganz wichtig ist, ich stelle euch mal eine Rückfrage. Thorsten, wenn du jetzt sagen würdest, du isst von 10 bis 20 Uhr, zum Beispiel auf jetzt mein Zeitfenster, was hättest du denn nach 20 Uhr noch gegessen?
Schokolade, Chips.
Genau. Den Schrott.
Den
so,
Schrott.
Sind wir mal ganz ehrlich, was esse ich außerhalb des Zeitfensters? Schrott. Es ist doch einfach so. Was passiert? Die Leute setzen sich abends aufs Sofa, vor den Fernseher, was auch immer die Leute so machen. Ich hoffe was anderes, aber je nachdem, wie halt die Abendgestaltung so aussieht. Und dann kommen die Chips, die Schokolade oder ähnliches. Ich esse ja nicht noch eine vierte Mahlzeit. Also eigentlich schaffe ich das ja auch innerhalb dieser Zeit, wenn es das ganz entspannt, natürlich bei einer gesunden Ernährung umso besser, auf alle meine Nährstoffe zu kommen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, achte auf eine ballaststoffreiche Ernährung, Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte, hochwertige Proteine, gesunde Fette. Ach, was der Alex immer so jede Woche das erzählt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir lassen einfach nur den Schrott weg und dadurch funktioniert's. Das ist die billigste Methode, um Intervallfasten zu verstehen. Wir lassen Schwachsinn weg. So. Und deshalb bin ich davon ein riesengroßer Freund und man muss ja gar nicht auf irgendwas Besonderes achten, weil man meistens nur den Quatsch weglässt.
Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und da merke ich selbst auch ganz oft, das ist sowas, was in meinem Alltag leider oft so ein wenig vernachlässigt wird, auch wenn es total schön ist, nämlich das Thema Entspannung. Jetzt denkt man ja gut, abends Füße hoch vom Fernseher ist doch Entspannung. Nee, man sollte so ein bisschen bewusster Entspannung einplanen und ich weiß, du bist ein großer Freund von Planung und Organisation, also auch so ein bisschen den Tagesablauf zu planen, wo die Entspannung eben auch festen Bestandteil bekommen sollte. Da müssten wir jetzt aber erstmal klären, Alex. Inwiefern hängt denn die Entspannung überhaupt mit einer gesunden Ernährung zusammen? Oder welcher Zusammenhang ist da, den vielleicht viele Menschen gar nicht so einordnen können?
Ich glaube, was erstmal ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute verstehen, und das wollen viele leider oft nicht wahrhaben, dass Stress extrem viel mit unserem Ernährungsverhalten zu tun hat. Denn wie oft gibt es diesen klassischen Satz, oh, der Kollege hat mich aber genervt, gestresst, jetzt brauche ich jetzt erstmal einen Schokoriegel. Das ist ja für viele so ein normaler, kausaler Zusammenhang, automatischer Griff zur nächsten Schublade, wo dann die Süßigkeiten drin liegen. Thorsten, kennst du das denn selber von dir? Ändert sich gefühlt für dich unter Stress deine Ernährung?
Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Also ich habe das ganz oft, wenn ich unterwegs bin. Bestes Beispiel, kurz vor Weihnachten war ich noch viel auf Dreharbeiten unterwegs und hatte leider Gottes auch in dieser Zeit viel Staus auf den Autobahnen, was mich total genervt hat. Und da ist so der Klassiker, weißt du, dann gehst du mal tanken und beim Bezahlen denkst du, ach, ich greife mir doch noch so einen Schokoriegel mit. Oder zwei, wer weiß, ob der nächste Stau kommt. Ja, also ich kenne so Situationen sehr gut, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ja. Bist du aber auch wirklich nicht der Einzige, denn ich habe extra mal geschaut, was so die aktuellen Zahlen sind. Es gibt mehrere so Beobachtungsstudien und Umfragen. Bei Männern ein bisschen weniger als noch bei Frauen, weil Frauen wirklich ein bisschen emotionaler sind, um es mal so ganz einfach runterzubrechen. Bei Männern, 35-40% der Männer geben an, dass Stress dafür sorgt, dass sie mehr Süßigkeiten essen, und bei Frauen sind es über 55%. Also mehr als jede zweite Frau sagt, okay, wenn ich Stress habe, dann gibt es den Schokoriegel. Und das kann man wirklich extrem beobachten. Und man hat auch mehrere Beobachtungsstudien schon gemacht, dass die Leute unter Stressphasen, wo man das dann mal getrackt hat, was sie zu sich genommen haben, 23% mehr Kalorien am Tag zu sich genommen haben im Schnitt in Stressphasen. Und deshalb ist das, glaube ich, schon ein riesengroßer Wert, den man sich unbedingt mal näher anschauen muss.
Das heißt, in diesen Situationen, wenn der Körper eben auch Stresshormone produziert, ist es natürlich auch ganz, ganz schwer zu sagen, ich versuche jetzt mein Gewicht zu halten, geschweige denn abzunehmen.
Ja, denn das, was man erstmal verstehen muss, warum ist das überhaupt so? Wenn ich Stress habe, haben wir schon ein, zwei Mal erklärt, gibt es einmal sowas wie Adrenalin, so schnelle Stresshormone, aber halt auch das Cortisol. Und das ist ja dieses Langzeitstresshormon. Was man verstehen muss, wenn ich einen erhöhten Cortisolspiegel habe, was macht das Cortisol und wen beeinflusst es? Cortisol ist der Gegenspieler von unserem Insulin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Bedeutet, wenn mein Körper Cortisol produziert, verdrängt es sozusagen in Anführungsstrichen oder beeinflusst negativ meinen Insulinspiegel, weshalb mein Körper sagt, wie kriege ich denn meinen Insulinspiegel wieder gegengeregelt? Naja, indem ich Zucker esse. Also relativ einfach ist ja der Zusammenhang im Körper. Das heißt, umso höher mein Cortisolspiegel ist, umso mehr habe ich Bock auf kalorienreiche Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel oder Getränke. Und dadurch erhöhe ich natürlich logischerweise langfristig mein Gewicht. Und was noch mit dazu kommt, und das ist ein riesengroßes Problem, Cortisol, also Stresshormone, fördern die Fettablagerung gerade diesen viszeralen Bereich, also im Bauchbereich. Also chronischer Stress blockiert eure Fettverbrennung und verschlechtert diese Insulinsensitivität. Denn man weiß durch Studien, chronischer Stress sorgt dafür, dass diese Fettansammlungen am Bauch um 40% höher sind. Und das ist ein Fett, was super schädlich ist für unseren Körper, weil das nämlich mitverantwortlich ist für Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Gefäß-Erkrankungen, unabhängig davon, dass es doof aussieht. Und das geht extrem schlecht weg.
Jetzt hat vielleicht nicht jeder Lust, direkt mal die Yogamatte auszurollen und den herabschauenden Hund zu machen, geschweige man dann weiß, wie das genau funktioniert. Was ja gefragt ist, das sind so Entspannungstechniken, die ich vielleicht auch in meinem Alltag direkt anwenden kann. Also wenn ich so das Gefühl habe, boah, ich bin jetzt im Büro, ich habe irgendwie gerade die Hasskappe auf, weil ich irgendwie total im Brass bin oder mich mit dem Kollegen gestritten hat oder der Chef mich unter Druck setzt, wie auch immer. Was kann ich denn im Moment tun, so eine Soforthilfe im Grunde, um meinen Körper in so eine gewisse Art der Entspannung zu versetzen?
Okay, Thorsten, wenn du jetzt im Büro sitzt und du denkst ja jetzt gerade den schlimmsten Kollegen, der gerade reinkommen könnte, die es natürlich gar nicht gibt bei RTL, aber es käme ein schlimmer Kollege rein und wird dir richtig auf die Nerven gehen. Was würdest du denn machen, wenn der raus ist und du darfst nicht zur Schokolade greifen?
Dann würde ich wahrscheinlich meinen Laptop zertrümmern. Nee, Quatsch, keine Ahnung. Also ich würde in dem Fall, also ich kenne so Situationen, jetzt nicht unbedingt aus meiner eigenen Firma, aber auch im Alltag. Ich würde wahrscheinlich erstmal aufstehen. Ich muss mich dann irgendwie bewegen. Ich gehe dann meistens jetzt zum Beispiel in die Kantine oder an den Kaffeeautomaten. Also laufe erstmal ein paar Schritte und hole mir einen Kaffee, um erstmal so quasi aus dem Ort oder von diesem Ort, wo ich mich gerade tierisch aufgeregt habe, wegzukommen.
Okay, wäre schon mal eine super Variante, weil funktioniert. Ganz einfach. Durch körperliche Aktivität. Ihr müsst euch das ja vorstellen, warum baut der Körper Stresshormone auf? Er denkt ja, es gibt gleich einen Kampf. Also, theoretisch, wenn jetzt der nervige Kollege reinkäme und der regt euch hardcore auf, würde man ihr am liebsten vielleicht, ich will jetzt nicht zu körperlicher Gewalt aufrufen, aber dem wir vielleicht mal ganz gerne eine hauen. Das heißt, man wird ja dementsprechend unentspannt, krallt sich vielleicht an seinem Sitz fest, was auch immer ihr so tun wollt. Aber man kommt ja in eine Art Kampfmodus, weil man ja gleich und im einfachsten Fall vielleicht auch nur eine patzige Antwort geben möchte. Und diese angestaute Energie, die wird ja dann wieder freigesetzt, weil das ist das klassische Steinzeitprinzip. Früher, wenn der Säbelzahntiger kam, hat sich der Neandertaler hinterm Stein versteckt, weil er gedacht hat, oh Gott, der will mich fressen. Und Stresshormone sind ja dafür da, den Körper quasi aufzuwärmen und in einen Kampfzustand zu versetzen. Also, fight or flight, entweder gehe ich raus, kämpfe mit dem, ich könnte draufgehen oder ich renne weg, vielleicht schnappt er mich. Aber ich bin schon mal aufgewärmt, ich muss nicht 5 Sit-Ups machen und 3 Kniebeugen. Das ist ja die Idee. Wenn ich dann aber diese Bewegung mache, die 5 Sit-Ups oder 3 Kniebeugen oder jetzt in deinem Fall einmal durchs Haus laufen oder 3 Treppenstufen mehr zu gehen als sonst, baut der Körper dadurch auch schon Stresshormone ab. Was aber noch einfacher ist, weil vielleicht kannst du nicht immer aus deinem Büro raus oder aus dem Meeting, kannst du nicht weggehen und sagen, ich meditiere jetzt eine Runde oder ich mache jetzt noch ein bisschen Yoga. Das Einfachste ist, und was überall funktioniert, atmen. Es klingt erstmal ganz banal, aber es gibt so eine wunderschöne Methode, die empfehle ich auch all meinen Kunden, diese Box-Breathing-Methode. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, Thorsten?
Nee, nicht wirklich. Aber ich meine, das Kind kann ja verschiedene Namen haben. Sag mal, was muss ich da tun?
Genau, ist die einfachste Methode, kommt von den Navy SEALs, die immer diese Methoden anwenden sollen, um in Stresssituationen, wenn sie in den Kampf gehen, wenn sie kurz davor sind, in den Einsatz zu gehen, anwenden sollen, um sich möglichst gut zu beruhigen. Oder auch abends das nutzen sollen, auch wenn sie in Kriegsgebieten sind, um besser einzuschlafen. Und das nennt man auch das taktische Atmen übersetzt sozusagen. Und das ist die einfachste Methode. Das bedeutet nämlich einfach nach dem klassischen 4x4 Muster. Also ich atme 4 Sekunden lang durch die Nase ein. Ich halte 4 Sekunden dann den Atem an. Ich atme 4 Sekunden lang aus. Wichtig, durch den Mund. Und dann halte ich den Atem erneut 4 Sekunden an. Das ist die einfachste Methode, die 4x4. 4 Sekunden einatmen. 4 Sekunden ausatmen, wie gesagt durch die Nase rein, dann 4 Sekunden durch den Mund ausatmen und dann wieder 4 Sekunden aushalten. Und das hältst du einfach nur 5 Minuten lang am Stück. Das machst du 5 Minuten lang. Und danach bist du so gut wie eingeschlafen. Dann bist du tiefenentspannt. Das ist wirklich die einfachste Methode, weil man herausgefunden hat, dass das diesen Parasympathikus, also den Ruhemodus sozusagen von unserem Nervensystem, extrem gut fördert. Und was ich extrem gut finde, ist, wenn es etwas Aktives ist. Weil wenn man zu Leuten sagt, ganz ehrlich, beruhig dich doch mal oder meditier doch mal, ja, dann kreisen die Gedanken ja trotzdem. Und ich finde es immer gut, wenn man etwas Aktives macht. Deshalb dieses Box-Breathing finde ich perfekt dafür.
Super Tipp. Kann man direkt anwenden und vielleicht nach den Weihnachtstagen mit viel Verwandtschaft denkt man sich gerade, Mensch, hätte ich die Methode schon mal früher gekannt. Der nächste Punkt, die Proteine. Sehr geliebt in unserem Podcast und das ist ganz phänomenal. Immer wenn es im Podcast bei uns um das Thema Eiweiß geht, dann sieht man, dass die Hörerinnen und Hörer mega interessiert sind. Und darum haben wir gesagt, okay, in Folge 2 starten statt warten, müssen wir nochmal auf die Wichtigkeit der Proteine in unserem Alltag hinweisen und zunächst nochmal die Lebensmittel herausstellen, die als besonders gute Proteinquellen gelten.
Ja, natürlich sind das tierische Produkte im ersten Blick. Das heißt, das magere Fleisch, die Eier, der Fisch, das sind natürlich extrem hochwertige Proteinquellen. Aber das Gute ist, man kann das auch mittlerweile pflanzlich sehr gut abdecken. Das heißt, gerade was das Thema Hülsenfrüchte angeht, wovon ich ein riesengroßer Fan bin, oder generell Alternativen aus diesem Bereich. Ihr wisst ja, Tofu ist nicht ganz so meins, aber die Sojabohne an sich oder generell alles, was in Richtung Bohnen geht, die Kichererbsen, die Linsen, dann Quinoa. Also das sind alles so Bereiche, mit denen kann ich das extrem gut auch so umsetzen. Ich muss nicht tierische Produkte haben. Was natürlich ein Vorteil ist von tierischen Produkten, die Eiweißstrukturen sind natürlich sehr, sehr gut. Aber ich kann das auch über pflanzliche Produkte hinkriegen. Wenn ihr aber jemand seid, bei dem das ein bisschen schwieriger fällt, kann man da natürlich auch noch auf Supplements zurückgreifen. Damit kann ich auch noch leben. Aber das sind so die Quellen, wo ich sagen würde, darauf sollte man auf jeden Fall achten.
Wir haben ja schon mehrfach auch mal vorgerechnet, wie man seinen eigenen Proteinbedarf rausbekommt. Dennoch verzeichnen wir gerade wieder einen großen Zuwachs an neuen Hörerinnen und Hörern. Und darum ist mir das nochmal ganz wichtig, Alex, zu sagen, wie kann ich denn für mich persönlich, also ganz individuell herausfinden, wie viel Eiweiß mein Körper am Tag benötigt?
Ich finde, die einfachste Regel ist einfach, euer Körpergewicht zu nehmen. Bei mir jetzt beispielhaft 80 Kilo und ich streiche einfach nur das K weg, also 80 Gramm. Einfach nur 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist für mich die einfachste Regel. Ich weiß, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 80%, was jetzt bei mir 64 Gramm wären am Tag, aber ganz ehrlich, ich halte das für Quatsch. Beziehungsweise Quatsch klingt gemeint, für zu wenig letztendlich. Und man sagt auch gerade, bei älteren Leuten sollte es auch 1,0 sein. Also ich finde, jeder Deutsche sollte auf 1,0 kommen. Und wenn ich jetzt sportlich aktiv bin, sollte ich schon auf 1,2 kommen oder 1,4. Das heißt, in meinem Fall wären das jetzt so Richtung über 100 Gramm oder ähnliches zu kommen. Und um da auch nochmal eine Lanze für zu brechen, ihr braucht euch da keine Gedanken machen bezüglich eurer Nieren oder ähnlichem. Habt ihr denn natürlich irgendwelche Vorerkrankungen, Niereninsuffizienzen? Logisch, muss man sich dann vielleicht nochmal mit dem Doc Rücksprache halten. Aber ansonsten, ob ihr nur 0,8 habt oder 1,0, das belastet jetzt keine Niere. Wenn ihr da 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht habt, also 150 Gramm, 200 Gramm, dann könnte man sich darüber Gedanken machen. Aber das ist ansonsten gar kein Problem. Und für die Leute unter euch, die sich darüber Gedanken machen, weil sie sagen, ich esse relativ wenig Fleisch oder ich bin noch nicht so der Hülsenfrüchte-Fan, ich kann auch total damit leben, wenn ihr auf irgendein Supplement zurückgreift. Ob das nun ein hochwertiges Whey-Protein ist, kann ich ganz entspannt mit umgehen und man damit am Tag 10, 20 Gramm sich ins Müsli reinschmeißt oder was auch immer. Oder, nochmal als kleiner Geheimtipp, wenn ihr nämlich ein bisschen Nierenprobleme habt, ihr könnt auch Aminosäurepulver nehmen. Das heißt, der hauptsächliche Problembereich in unserem Körper ist ja beim Proteinabbau, der entsteht in der Belastung für die Niere. Wenn das Aminosäuren sind, ist es für den Körper nochmal leichter zu verstoffwechseln. Will ich jetzt nicht zu extrem ins Detail gehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, was es da für Pulver und Varianten geben sollte, wenn ihr das irgendwie ausgleichen müsst, weil es mit hormonaler Ernährung nicht funktioniert.
Wer schon mal seine Ernährung getrackt hat, das habe ich auch schon ganz häufig getan, weniger aus Spaß an der Freude, sondern im Rahmen irgendwelcher Fernsehexperimente, in denen mich Alex als Experte begleitet hat, da war es immer ganz wichtig zu gucken, wie viel Eiweiß nehme ich denn so normalerweise mit meiner Nahrung auf, also wenn ich darauf achte oder wenn ich vielleicht auch weniger darauf achte und viel unterwegs bin. Und ich war immer total erstaunt, wie schwer es doch ist, wenn man sich so ein bisschen unbedacht ernährt, um es mal nett auszudrücken, auf diesen benötigten Eiweißbedarf pro Tag zu kommen. Und ja, da glaube ich, muss man auch mal ganz klar sagen, also ein dauerhafter Proteinmangel kann ja auch nicht so schöne Auswirkungen auf den Körper haben.
Ja, muss man definitiv sagen, weil erstmal ist es für unsere Muskelmasse entscheidend, genügend Proteine zu haben. Weil viele denken bei Proteinen immer nur an Muskeln, deshalb sage ich es gleich als ersten Aspekt. Aber, was natürlich auch noch mit dazu kommt, unser ganzes Bindegewebe besteht aus Proteinen. Proteine sind auch entscheidend für die Produktion von Hormonen. Bestes Beispiel, worüber wir ja auch in unserer neuen Fernsehreportage sprechen, Thorsten. Tryptophan, eine Aminosäure, die super wichtig ist für Serotonin, Melatonin, also für einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus. Also Proteine haben eine unglaubliche Auswirkung auf unseren Körper, sind extrem wichtig für die Thermogenese, also unseren Körper dementsprechend warm zu halten. Auch ganz, ganz wichtig, weil sie auch unseren Stoffwechsel extrem gut ankurbeln. Also für mich ist das Wichtigste, worauf ich am Tag achte, auf meine Proteinzufuhr zu kommen. Ob der Rest meiner Kalorien jetzt nur ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder ein bisschen mehr Fett ist, ganz ehrlich, da kommt es nicht auf 5 Gramm an, ob das nur mehr aus dem Bereich oder dem Bereich war. Und der Körper kann ja auch aus Fetten Kohlenhydrate machen und andersrum. Also für den Stoffwechsel kann der Körper immer ein bisschen hin und her switchen. Proteine kann er nicht herstellen. Die heißen ja auch nicht umsonst essentielle Aminosäuren. Also die kann ich nicht herstellen in meinem Körper. Das wird nicht funktionieren. Bei dem Rest ist es ganz ehrlich nicht so hundertprozentig wichtig, woraus das jetzt kommt. Aber das ist unersetzlich.
Den nächsten Punkt nenne ich mal, Achtung, Blaulicht. Das hat jetzt nichts mit der Polizei zu tun, unserem Freund und Helfer, sondern es geht um die Elektronik vor dem Schlafengehen. Denn ja, ich kann mich da auch nicht ganz von freisprechen. Also wenn ich dann abends schon mal, meistens wenn ich unterwegs bin, in meinem Bettchen im Hotel liege und ich keine Lust auf Fernsehen gucken habe, dann ist das Handy dabei, dann ist das Tablet dabei und naja, irgendwie merkt man dann doch so richtig gut, schläft man ja jetzt nicht, als würde man nach einer schönen heißen Dusche ins Bettchen gehen, die Vorhänge zuziehen, das Licht ausmachen. Und das ist ein Thema, was mittlerweile ja ganze Studien nach sich zieht, auch dass eben dieses blaue Licht, was von unseren elektronischen Geräten ausgeht, definitiv unseren Schlaf stört. Welche Alternativen haben wir denn, Alex?
Ja, was erstmal wichtig ist zu verstehen, was passiert überhaupt und wieso ist das überhaupt so schädlich? Blaues Licht hemmt die Produktion von Melatonin. Das ist unser Hormon, was für unseren Schlaf extrem wichtig ist, was unseren Schlaf reguliert, weil es dabei hilft, gut einzuschlafen. Das heißt, unsere Schlafqualität wird wirklich negativ beeinflusst. Das muss man erstmal festhalten. Und deshalb ist das mir so ein großes Anliegen, was wir festhalten wollen jetzt für die Zukunft, ungefähr eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen kein blaues Licht mehr zu haben. Jetzt sagen andere, ja, jetzt lege ich mich ins Bett, dann habe ich ja auch eine Lampe angemacht, meinetwegen meine Nachttischlampe und lese dann ein Buch oder so. Ist doch auch alles Licht. Nein. Blaulicht macht einen riesengroßen Unterschied im Vergleich zu der klassischen Nachttischlampe als Beispiel. Nur, dass ihr mal eine Idee habt. Ob ich nun einen Bildschirm benutze, egal ob Fernseher, Computer, Smartphone, haben die eine Blaulichtintensität von ungefähr 30 bis 100 Lux. Das braucht jetzt keinem was sagen, aber wenn ich ungefähr so einen halben Meter davon entfernt bin, ist das das, was ankommt. 2 Stunden davon reduzieren der Melatonin im Körper um 50%. Nur um mal eine Hausnummer zu haben. Eine normale Nachttischlampe im Vergleich zu bis zu 100 Lux von Handy, Fernseher, je nachdem wie doll die strahlen, liegt bei 5 Lux. Bei 5. Einige sind nur bei 2 oder 3. Also das ist nichts. Das sind 2-3% von dem, was ein Bildschirm hat. Das beeinflusst unser Melatoninspiegel gar nicht. Das heißt, ich kann da tiefenentspannt eine Stunde noch im Bett lesen mit einer normalen Nachttischlampe im Vergleich dazu. Und deshalb bitte, bitte, bitte eine Stunde vorm Schlafen gehen auf blaues Licht verzichten. Das macht einen riesengroßen Einfluss. Und du kannst es natürlich relativ leicht machen. Ich weiß nicht, Thorsten, hast du schon mal so eine, es gibt ja so Blaulichtfilterbrillen, hast du sowas schon irgendwie ausprobiert oder sowas?
Nee, Blaulichtfilterbrillen habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich swipe ja gerade so in meinem Handy hin und her und ich habe ja auch die Möglichkeiten, zum Beispiel, also ich bin iPhone-User, habe ich ja auch die Möglichkeit, auf dieses warme Licht umzuswitchen, auf diesen Nachtmodus, dass es eben eher so gelblich wirkt und eben nicht mehr so blau.
Ja, perfekt, genau, das wäre nämlich mein zweiter Tipp gewesen, weil wir benutzen schon Blaulichtfilterbrillen, ne? Also ich finde es ja am besten, nicht das eine mit dem anderen zu bekämpfen, sondern es einfach sein zu lassen. Deshalb nicht unbedingt dann sagen, ja, jetzt gucke ich Fernsehen weiter, aber deshalb nehme ich dann die Blaulichtbrille. Hilft natürlich, logisch, aber wenn du jetzt ein Buch liest, freue ich mich natürlich noch mehr, die Entspannungsübung, einen tollen Podcast hörst, eine Badewanne gehst, egal was. Aber halt ansonsten, wenn ihr auch oder auch müsst, aus irgendeinem Grund, ihr müsst ans Handy oder habt noch den Laptop vor euch, dann zumindest diese Nightshift-Funktion mit einzuschalten. Kann man ja auch automatisch einstellen, dass man sagt, hey, ab der und der Uhrzeit soll das Ganze aktiviert werden. Ist dann ja, wie gesagt, keine großartige Einschränkung. Das Licht wird ein bisschen, nennen wir es mal so vom Display her, ein bisschen gelber, um es mal so einfach runterzubrechen. Aber ist wirklich ein riesengroßer Unterschied für euer Schlafverhalten danach.
Mhm. Aber grundsätzlich, man spricht ja immer von dieser sogenannten Schlafhygiene, wo ja eben genau solche Maßnahmen dazugehören, dass man eben schaut, dass man auf das Blaulicht verzichtet, so 1-2 Stunden, bevor man sich hinlegt. Aber was kann denn so insgesamt noch den Schlaf verbessern? Also was ist noch so ein Punkt, wo du sagen würdest, jetzt hier in unserer Aktion starten statt warten, man will endlich auch Ergebnisse sehen und Gewohnheiten für den Alltag entwickeln, in dem Fall für einen besseren Schlaf. Was gehört für dich unbedingt noch zu seiner Schlafhygiene dazu?
Ja, also ich kann euch ja mal meine Schlafhygiene nennen. Ich glaube, das macht es für viele dann ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Das, was ich mache und das, was mir unfassbar wichtig ist, dadurch wird auch mein Umfeld vielleicht schon ein bisschen genervt, aber es beeinflusst die meisten zumindest relativ wenig. Das Erste, was ich mache, sobald morgens die Sonne rauskommt, egal zu welcher Uhrzeit, ob es im Winter ist oder Sommer ist, gehe ich raus. Ich gehe raus, um die ersten Sonnenstrahlen einzufangen. Da geht es nicht darum, dass jetzt super die Sonne scheint, das ist total egal. Es geht darum, dass man überhaupt in die Helligkeit geht, in das Sonnenlicht. Und da hilft auch kein künstliches Licht, sondern es muss die Sonne sein. Selbst wenn sie nicht doll scheint, auch zu der jetzigen Jahreszeit nicht. Weil der Körper dann anfängt, die Hormone zu produzieren, nämlich zum Beispiel etwas wie Serotonin zu produzieren, was mein Wachhormon ist, was eine gute Stimmung bringt, aber halt dafür sorgt, umso mehr ich davon am Tag über gehamstert habe und eingesammelt habe, daraus abends Melatonin zu machen. Deshalb unbedingt morgens als erstes vor die Tür gehen und Sonnenstrahlen einzufangen. Und im Laufe des Tages, wenn ich dann so schön Serotonin produziert habe, will ich ja auch, dass abends mein Melatonin dann wirkt. Dann, wie gesagt, wie gerade eben einmal erwähnt, am Ende des Tages halt eine Stunde, bevor ich zu Bett gehe, auf blaues Licht zu verzichten, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt und nicht zu spät zu essen. Deshalb dieses Zeitfenster bei mir von 10 bis 20 Uhr, weil der Körper halt dann in der Nacht auch nochmal damit belastet wird, wenn er da super viel verdauen muss. Deshalb probiere ich auch. Also jetzt Beispiel bei mir, ich esse dann bis 20 Uhr, dann gehe ein bisschen später ins Bett. Wenn es dann 11 ist oder so eine Geschichte, habe ich locker noch 3 Stunden dazwischen Zeit gehabt. Dann ist das nicht unbedingt direkt vorm Schlafengehen. Also das ist so meins, worauf ich jeden Tag probiere zu achten. dann wird es auch garantiert gut funktionieren.
Jetzt habt ihr insgesamt schon 10 wirklich wichtige Punkte in unserem Programm Starten statt Warten. Das heißt, wenn ihr die Punkte aus der letzten Folge schon ausprobiert habt und sagt, Mensch, das funktioniert eigentlich ganz gut, ich habe mir das irgendwo notiert oder als To-Do-Liste auf meinem Handy, ich halte mich daran und habt jetzt die nächsten 5 bekommen, dann habt ihr schon 10 Dinge, die ihr jetzt in eurem Alltag unterbringen müsst. Das bedeutet aber nicht Stress, sondern das findet ja zu bestimmten Zeiten statt und man sagt ja immer so schön, man braucht so ungefähr 30 Tage. Um eine Gewohnheit zu entwickeln. Ja, das war viel Info, mega interessant. Und damit ihr euch das noch besser merken könnt, haben wir jetzt noch mal so ganz kurz und knapp die 5 Tipps für deine Gesundheit, damit ihr euch das auch wirklich schön hinter die Ohren schreiben könnt.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Die ersten 5 Tipps aus der letzten Folge gehen wir mal zu, die waren nicht super kompliziert. Jetzt geht es aber ja schon so ein bisschen darum, Routinen zu entwickeln. Deshalb Tipp Nummer 1, regelmäßige Mahlzeiten. Ich möchte gern, dass ihr auf 3 feste Mahlzeiten kommt, die ihr einplant. Das heißt, da geht es nicht um eine genaue Uhrzeit, aber dass ihr bitte probiert, auf 3 Mahlzeiten zu kommen und nicht irgendeine Form von Dinner-Canceling zu betreiben. Tipp Nummer 2, das Intervallfasten. 16:8 ist schon die etwas Hardcore-Variante. Ich würde mich schon freuen über meine 14:10. Das heißt, dass ich ein Fastenfenster habe von 14 Stunden und dass ihr probiert, mal ein Zeitfenster rauszufinden von 10 Stunden, in dem ihr Frühstück, Mittagessen und Abendessen integriert. Es wird einen Riesenunterschied für euren Stoffwechsel machen, glaubt es mir. Tipp Nummer 3, die Stressreduktion. Es gibt viele Wege, ob es nun der kleine Spaziergang ist oder ähnliches. Ich möchte aber gerne, dass ihr unbedingt einmal am Tag für 5 Minuten, sucht euch dafür gerne auch ein bestimmtes Zeitfenster aus, setzt euch da einen Wecker meinetwegen, Box Breathing ausprobiert. Das heißt, ich atme 4 Sekunden lang durch die Nase ein, halte dann 4 Sekunden lang die Luft an, ich atme 4 Sekunden lang durch den Mund wieder aus und halte wieder 4 Sekunden die Luft an. Probiert es bitte mal aus, man ist super schnell extrem entspannt. Macht das mal 5 Minuten am Tag, ihr werdet es garantiert, wenn ihr es mal eine Woche am Stück gemacht habt, lieben und ihr könnt es den ganzen Tag immer wieder anwenden, wenn ihr mal eine stressige Situation habt. Tipp Nummer 4, proteinreich essen. Das, was ich mir wünschen würde, ist, nehmt einfach euer Körpergewicht in Gramm, bei mir jetzt beispielhaft die 80 Gramm, und verteilt das auf die 3 Mahlzeiten möglichst gut. Also jetzt bei mir ungefähr 25 bis 30 Gramm pro Mahlzeit an Eiweiß zu integrieren. Ihr werdet garantiert ein besseres Sättigungsgefühl haben, ihr kommt wesentlich entspannter durch den Tag und euer Körper wird es euch danken bei jeder Funktion, die mit Eiweiß verbunden ist. Und der letzte Punkt, Schlafhygiene. Da die Regel, 1 Stunde vorm Schlafengehen kein blaues Licht mehr. Das heißt, dort dann möglichst auf Elektronik zu verzichten, ob es nur ein Smartphone ist, Laptop, Notebook, Fernseher, egal was. Und mal auszuprobieren, wie das Ganze auf den Körper wirkt. Denn eure Melatoninproduktion, euer Schlafhormon, wird dadurch extrem eingeschränkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle 2025 tiefenentspannt durchschlaft.
Und wo wir jetzt ohnehin entspannt sind durch die Feiertage, vielleicht hat der eine oder andere noch Urlaub, so wie ich, geht's nächste Woche dann erst wieder los mit dem Job. Versucht wirklich diese Tipps in euren Alltag reinzubringen. Schickt uns gerne auch euer Feedback, wie das so funktioniert oder wo es vielleicht noch so ein bisschen hakt an der einen oder anderen Stelle. Podcast Gesund gefragt, den gibt's auch bei Instagram. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Und dann geht es nächste Woche an Runde 3. Also die 3. Folge mit 5 finalen Tipps, sodass wir am Ende eben 15 einfache Handlungsempfehlungen für euren Alltag haben, die euch helfen, 2025 beschwingter, entspannter und vor allen Dingen gesünder durchs Leben zu gehen. In diesem Sinne, empfehlt uns gerne weiter. Bis nächste Woche. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.